Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern in Christus. Wir haben gehört, wir sollen wandeln als Kinder des Lichtes. Und ahmen, Gott nachahmen als seine vielgeliebten Kinder. Wie können wir das heute tun? Wandeln als Kinder des Lichtes. Das ist immer wieder die Frage, die wir uns stellen, gerade in der heutigen Situation. In der ganzen kirchlichen Situation. Und da möchte ich heute wieder einen kleinen Beitrag, mal wieder etwas aus den aktuellen Ereignissen heute euch vortragen. Zur Orientierung ist ja immer wieder die Frage, wie gesagt, die uns umtreibt. Was können wir heute tun? Was sollen wir heute tun? Wo sollen wir heute unseren Glauben leben? Wo sollen wir hingehen? Und da war jetzt unlängst wieder ein interessantes Ereignis. Das meiste habt ihr ja schon gehört. Die meisten von euch haben das schon gehört. Dass Franziskus oder Bergoglio am 4. Februar diesen Jahres mit dem Großimam von Kairo ein Dokument unterschrieben hat. Dokument über die menschliche Brüderlichkeit hieß es. Und da war eine Stelle, die besonders den Menschen auch aufgestoßen ist, den Katholiken in der Welt. Da heißt es, die Verschiedenheit der Religionen oder der Religion, der Pluralismus entsprechen dem weisen göttlichen Willen, mit dem Gott die Menschen erschaffen hat. Dass also die Verschiedenheit der Religionen eigentlich im Plan Gottes sind und ein Plan Gottes seien und dass Gott die Verschiedenheit der Religionen gemacht habe. Das ist natürlich wieder etwas, woran wir wieder erkennen können, die Zeichen der Zeit. Wir können sehen, wo die Feinde Gottes stehen. Und das Interessante, worauf ich eigentlich hinaus will, das kommt dann eher gegen Ende hier, zu sehen, dass die Wurzeln dieses Unheils nicht eigentlich der jetzige Papst Franziskus oder Bergoglio ist, sondern dass die Wurzeln dieses Übels schon, wie schon so oft gesagt, eigentlich zurückgehen. Als diese neue Kirche sich gegründet hat, die moderne Kirche, die Amtskirche, als sie sich als neue Kirche gegründet hat und abgesetzt hat von der Kirche Christi und sich eine neue Verfassung geschrieben hat, praktisch ein neues Credo geschrieben hat in den Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und so spricht auch Franziskus hier in diesem Dokument, das sie hier unterschrieben haben, dass jeder die Freiheit des Bekenntnisses besitzt. Und da klingt schon, wie eben gerade gesagt, eben die neue Lehre dieser falschen Religionsfreiheit an, die auch schon in Dokumenten des Zweiten Vatikanums niedergelegt ist. Natürlich können wir niemanden zwingen, irgendeine Religion anzunehmen oder irgendetwas zu glauben, aber dieses Dokument geht weiter. Und deswegen nennen wir es vielleicht falsche Religionsfreiheit, weil hier gelehrt wird, dass der Mensch ein Recht hat, das Böse zu tun. Und weil hier gelehrt hat, wir haben die Freiheit, um das Böse auch zu tun. Aber eigentlich die wahre Lehre ist, dass wir die Freiheit bekommen haben, um das Gute zu tun, um frei zu sein zum Guten. Und Gott hat uns die Freiheit nicht gegeben, dass wir dann gerechtfertigt sind, das Böse zu tun, dem Irrtum zu folgen, sondern Gott hat uns die Freiheit gegeben, dass wir uns in Freiheit für ihn entscheiden können und für das Gute entscheiden können. Und so sehen wir, es entspricht nicht dem Willen Gottes, die Verschiedenheit der Religionen. Offenbarend ist auch, was Franziskus weiter noch sagt, dass diese Erklärung ein Symbol der Umarmung von Ost und West, von Nord und Süd sein soll zwischen allen jenen, die glauben, dass Gott uns erschaffen hat, damit wir uns kennenlernen, untereinander zusammenarbeiten und wie Brüder leben, die sich lieben. Wir sehen hier wieder, wie diesseits gerichtet das alles ist. Wir sind doch hier da auf Erden, dass wir unsere Seele retten, dass wir Gott lieben, dass wir die Wahrheit finden und dass wir auch die Brüder zur Wahrheit führen. Dann sagt er weiter, das hoffen wir und versuchen wir zu verwirklichen mit dem Ziel, einen universalen Frieden zu erreichen, den alle Menschen in diesem Leben genießen können. Den alle Menschen in diesem Leben genießen können. Auch hier sehen wir wieder, genauso wie schon das Zweite Vatikanum, wie alles um den Menschen kreist, um das Diesseits. Das Jenseitige wird gar nicht erwähnt, sondern sie versuchen hier nur einen Frieden, einen irdischen Frieden zu schaffen, aufzubauen, indem wir dieses Leben hier, dieses irdische Leben, das diesseitige Leben genießen können. Interessant ist, Athanasius Schneider, er ist ein Weihbischof in der Amtskirche, in der modernen Kirche, gilt als sehr konservativ. Er hat dann eine Stellungnahme veröffentlicht am 8. Februar, in dem er sinngemäß sagt, wenn man es ganz kurz zusammenfassen will, dass die Vielfalt der Religionen eben nicht gewollt ist. Also er nimmt Stellung gegen dieses Dokument, das Franziskus hier unterschrieben hat. Und er sagt sehr richtig, dass es schon lange die Idee war in der modernen Kirche, dass die Mission der Kirche in der Welt darin bestehen würde, das Bewusstsein in den Menschen zu wecken, das sie alle schon haben, da sie durch ihre Schöpfung Gottes Kinder, die Gotteskindschaft erlangt haben. Also die Mission der Kirche besteht darin, dass sie die Menschen daran erinnern soll, dass sie eigentlich schon alle Kinder Gottes sind. Aber wir wissen, wir sind der Begriff Kind Gottes ist eigentlich ein Begriff, der bedeutet, dass wir Kinder Gottes werden durch die Taufe. Wir sind natürlich alle Geschöpfe Gottes, aber Gottes Kinder werden wir erst durch die Taufe, durch die Erlösung, durch Jesus Christus. Und so sagt er hier, Bischof Athanasius Schneider sagt hier sehr richtig, dass eine solche These der göttlichen Offenbarung widerspricht und allem widerspricht, was Christus gelehrt hat und was die Kirche seit 2000 Jahren, woran sie festgehalten hat. Das Christentum ist die einzige von Gott gewollte Religion, sagt er. Und niemals kann man das Christentum auf die gleiche Stufe neben andere Religionen stellen. Und das, wie gesagt, verletzt die Offenbarung, verletzt das erste Gebot, du sollst keine fremden Götter neben mir haben, wie Gott ja schon sagt. Denn nach dem Willen Christi muss der Glaube an ihn und seine göttliche Lehre die anderen Religionen ersetzen. Man muss die Menschen vom Heidentum, vom Unglauben führen zur Kenntnis Christi, zur Kenntnis Gottes, des einen wahren Gottes. Nicht mit Gewalt natürlich, aber mit Überzeugung und mit Liebe. Das Interessante, worauf ich eigentlich hinaus will, ist dann eine Erklärung, die dieser Bischof Athanasius Schneider am 21. März vor ein paar Tagen herausgegeben hat. Und das ist eigentlich die interessante Frage, wie wir uns in einer solchen Situation zu verhalten haben. Wenn wir einen Papst haben, oder in seinen Augen ist es ja praktisch noch der Papst, wenn wir jemanden haben, der die Häresie vertritt, oder einen Papst haben, der die Häresie vertritt, was machen wir? Die Kirche kann einen heretischen Papst ertragen, heißt der Titel dieses Artikels zur Frage eines heretischen Papstes. Und das ist eigentlich das interessante Thema. Wie verhält man sich jetzt als Katholik? Wie verhalten wir uns als Katholiken? Wo ist die Kirche heute? Wo sollen wir stehen? Wo sollen wir hingehen? Wozu sollen wir uns bekennen? Und hier wieder, nachdem er eigentlich so schön gesagt hat, wie der Botschaft Christi widersprechend, das ist, was Franziskus hier gesagt hat, nachdem er sehr schön gesagt hat, dass das eigentlich Irrlehre ist und Heresie ist, dass es die Leute in die Irre führt, sagt er aber doch, will er doch klarstellen und stellt er doch klar, dass er sagen will, wir müssen unter diesem Papst bleiben, wir müssen in der Struktur der Amtskirche bleiben und wir müssen die Autorität dieses Papstes anerkennen. Und das ist die Frage, wo sich oft die Geister natürlich heute scheiden. Wie verhält man sich zu einem solchen Papst? Er sagt, er bringt dann das Beispiel, das oft gebracht wird vom Vater. Auch ein Vater, der Schlechtes tut, bleibt unser Vater. Aber wir haben ja schon oft gesagt, dieses Gleichnis hinkt. Denn ein Vater bleibt natürlich immer der biologische Vater, egal was, wie er sich dem Kind gegenüber verhält. Aber ein Papst kann sein Amt verlieren, wenn er die Irrlehre verkündet, weil er dann nicht mehr die Funktion erfüllt, die er erfüllen soll in seiner Funktion als Papst, als Stellvertreter Christi, als der, der die Menschen zu Gott führt, als sichtbares Haupt der Kirche Christi. Dann bringt er auch das Beispiel, dass auch ein Papst, der ein unsittliches Leben führt, Papst bleibt. Aber auch dieses Beispiel hinkt, weil natürlich bleibt ein Papst, der ein unsittliches Leben führt, weiterhin Papst. Aber das ist ein Unterschied zu einem Papst, der die Irrlehre lehrt. Das ist der große Unterschied. Der eine führt ein unsittliches Leben, was leider immer vorkommen kann. Auf der anderen Seite der Papst, der die Irrlehre lehrt und nicht mehr die Lehre Christi vertritt und dadurch sein Amt verliert, wie gesagt. Athanasius Schneider sagt auch, dass es schlimm wäre, wenn ein Schisma entstünde, dass man der Kirche damit mehr Schaden zufügen würde als Gutes tun. Aber auch hier stellt sich die Frage, wie man der Kirche mehr dient oder wie man ihr mehr Schaden zufügt, ob man mitläuft, ob man mitgeht oder ob man versucht, hier Widerstand zu leisten, indem man die wahre Lehre, nicht nur die wahre Lehre verkündet, sondern auch eben Zeugnis ablegt, dass diese Autoritäten nicht mehr die Autoritäten sind, dass diese Kirche nicht mehr die Kirche Christi ist. Und wir müssen uns immer wieder bewusst machen, was wir tun heute, ist ja nichts anderes, als dass wir den Menschen sagen, hört nicht darauf, was diese Päpste, diese Bischöfe und das Konzil lehren, denn es ist, führt euch weg von Christus, es führt euch dazu zu glauben, dass alle Religionen zu Christus, zu Gott führen, es führt dazu, dass ihr glaubt, dass Christus nicht der einzige Weg ist, es führt dazu, dass ihr am Ende dann Christus nicht mehr euren Glauben nicht mehr praktiziert und nicht mehr zu Christus geht. Es führt dazu, dass ihr euren Glauben immer lauer lebt und irgendwann mal vielleicht ganz aufgebt. Und diese Päpste können nicht, diese Päpste seit dem Zweiten Vatikanum können nicht unsere Führer sein. Sie sind nicht unsere Päpste. Und wir müssen auch die Sakramente, das ist eine andere Frage, wir müssen auch die Sakramente so weiter spenden, wie Christus sie eingesetzt hat in dieser Form. Denn wir wissen auch, sie haben die Sakramente geändert, die dadurch ungültig wurden, zu einem Großteil. Und so ist eigentlich das, was wir tun, nichts anderes als das, was wir festhalten an der Lehre Christi. Und wir leben weiter als Katholiken, wir führen das kirchliche Leben weiter und wir bleiben in der katholischen Kirche und wollen nicht Mitglied werden dieser neuen Kirche, die sie seit dem Zweiten Vatikanum praktisch formell gegründet haben. Und das ist, denke ich, wichtig zu sehen, dass das, was sie gestartet haben, begonnen haben mit dem Zweiten Vatikanum, dass das eine neue Kirche mit einem neuen Credo ist. Und sie haben sich mit den Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils ein neues Glaubensbekenntnis geschaffen, auf dem sie die neue Kirche gründen. Und wir dürfen nicht Teil dieser neuen Kirche sein, sondern wir müssen in der Kirche Christi bleiben, in der katholischen Kirche, die den Glauben Christi lehrt. Und das ist eigentlich die Kritik, die ich jetzt an Bischöfen wie Athanasius Schneider üben würde, dass sie nicht klar sehen und nicht klar sagen, wo die Kirche Christi ist, und dass die modernen Päpste nicht mehr für uns keine Autorität sein können und ihr Amt, ihre Autorität verloren haben, dadurch, dass sie nicht mehr die Lehre Christi verkünden. Das, worauf ich eigentlich hinaus will jetzt am Ende, ist, dass auf diese Bemerkung Athanasius Schneiders auch jemand geschrieben hat, auch im Internet, auf katholisches.info könnt ihr das finden, dass einer genau dieses Problem eigentlich auch angeschnitten hat. Und er sagt, so sehr er das natürlich respektiert, dass hier Athanasius Schneider die wahre Lehre wieder darstellt, so sagt er doch, wir müssen verstehen, wo die Wurzel des Problems ist. Ganz kurz zusammengefasst sagt er, das Problem ist nicht nur Bergoglio oder Franziskus, sondern das Problem ist tiefer. Die Wurzeln des Problems liegen eigentlich schon in dem neuen Konzil, im Vatikanischen Konzil, im zweiten Vatikanischen Konzil, wo diese Probleme grundgelegt sind. Und ich habe es euch ja vorhin schon gesagt am Anfang, mit dieser Religionsfreiheit, da sieht man schon an diesem Dokument, was hier Franziskus unterschrieben hat, dass er eigentlich jetzt nur vielleicht noch offener das sagt, was eigentlich schon in den Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils grundgelegt ist. Und so sagt der Autor dieses Artikels hier, das ist ein Rechtsphilosoph aus Italien, Paolo Pascalucci heißt er, und er sagt, wir dürfen vielleicht nicht zu optimistisch sein und immer sagen, so wie Bischof, wie Athanasius Schneider, wir müssen die Dinge der Versehung Gottes überlassen und Gott wird schon eingreifen. Natürlich müssen wir Gott die Dinge überlassen, aber wir müssen auch etwas tun. Und wir müssen die Probleme beim Namen nennen. Und wir müssen die Wurzeln des Problems verstehen. Und so sagt er eben, wie gesagt, die Probleme müssen wir an der Wurzel anpacken, vor allem jenen Tumor, er vergleicht es mit einem Tumor, der das Konzil war und ist, von dem Bergoglio lediglich die jüngste Erscheinungsform seiner wuchernden Metastasen ist. Also da ist ein Geschwür darin, und das bricht jetzt zum Beispiel in Bergoglio heraus. Das ist eine Erscheinungsform eines Problems, das eigentlich in der Verfassung dieser neuen Kirche enthalten ist und darin ist. Und abgesehen davon schreibt er, dass Bergoglio nicht offen dass diese Bischöfe, diese konservativen, modernen Bischöfe nicht offen Bergoglio wegen seinen Irrtümern anklagen und ermahnen, stellen sie diese Irrtümer nicht in Verbindung mit ihrem offensichtlichen Grund, der, wie wir alle wissen, sagt er, im Konzil zu suchen ist. Sie verlangen eine Diskussion, sie verlangen weder eine Diskussion über jenes unheilvolle Konzil, noch scheinen sie sich bewusst zu sein, dass Bergoglios Irrtümer eine Abfolge von Irrtümern sind, die seit dem Konzil auch im Lehramt seiner Vorgänger zu finden sind. Also diese Lehren, die wir jetzt hier hören, heute von Bergoglio, sind eigentlich Sachen, die auch im Lehramt seiner Vorgänger mehr oder weniger offen zutage getreten sind. Und ich füge hinzu, es ist auch wichtig zu wissen, dass Theologen wie Bellarmin und Alfons von Liguri, Franz von Sales Und selbst das Kirchenrecht von 1918, von 1917, 18, nachdem wir uns das für uns Gültigkeit hat, dass nach diesen Theologen, nach diesem Kirchenrecht ein Papst, wenn er in Irrlehre fällt, allein durch diese Tat, ohne dass er irgendwie durch einen Urteilsspruch verurteilt werden müsste, sein Amt verliert. Und so kommt dieser Rechtsphilosoph hier zu dem interessanten Schluss. Wenn es darauf ankommt, sagt er, will man das Krebsgeschwür immer mit Aspirin behandeln. Das heißt, da ist ein Krebsgeschwür darin. Und wir müssen aber dieses Krebsgeschwür, wenn jemand Krebs hat, dann muss man das Geschwür herausschneiden. Und nicht irgendwie irgendwelche Medikamente geben, die vielleicht irgendwelche Symptome bekämpfen. Und so hier, wenn wir so vorgehen wie diese konservativen, modernen Bischöfe, dann kritisieren sie nur, jetzt konkret vielleicht Bergoglio, aber sie verstehen zumindest noch nicht, oder scheinen zumindest noch nicht zu verstehen, wo eigentlich das Geschwür liegt und wo das Problem liegt, nämlich darin, wie gesagt, dass diese modernen Päpste Teil einer Gegenkirche sind, einer modernen Kirche, einer neuen Kirche, die einen neuen Glauben lehrt. Und sie verstehen auch nicht, dass die Sakramente geändert wurden in einer wesentlichen Weise und dadurch zum Teil ihre Gültigkeit verloren haben. Und sie sehen dann auch nicht, wie schwer eigentlich wie weit fortgeschritten eigentlich diese Zerstörung ist und wie sehr die moderne Kirche die wahre Lehre und auch die Sakramente zerstört hat. Und so haben wir die Aufgabe und die schöne Aufgabe, die Kirche, soweit wir können, am Leben zu erhalten, unseren Glauben zu leben in der richtigen Weise. Wie schön ist es, dass wir den Glauben haben, auch in der heutigen Zeit, dass uns in der heutigen Zeit der wahre Glaube noch die klare Linie gibt, die wir brauchen für unser Leben, dass wir nicht im Indifferentismus aufgehen und untergehen, dass wir die klare Lehre und die wahre Lehre noch besitzen, dass wir nach ihr unser Leben ausrichten können und unser Leben leben können. Und so sagen wir den Menschen, und das ist unsere Aufgabe heute, dass wir sie aufmerksam machen darauf, dass sie nicht auf diese modernen, heutigen Autoritäten hinhören dürfen und ihnen nicht folgen dürfen. Denn sie werden in die Irre geführt, wie gesagt. Dass sie die Sakramente in der wahren, von Christus eingesetzten Form empfangen sollen. Dass sie in der wahren Kirche Christi sein sollen, bleiben sollen. Und dass sie so in der heutigen Zeit ihren Glauben leben können und auch ihre Seele retten können, was sie unsere primäre Aufgabe ist. Und so bitten wir Gott, gerade jetzt in der Heiligen Messe, dass er uns führt, dass er uns erleuchtet, dass er uns immer klarer die Situation erkennen lässt, in der wir heute leben, dass er uns hilft, ihm wohlgefällig zu leben. Und so schauen wir zu ihm auf und rufen zu ihm, und es wird auch sehr schön ausgedrückt heute, im Introitus. Der beginnt mit dem Wort Oculi, deswegen heißt der heutige Sonntag Sonntag Oculi. Meine Augen schauen immer auf zum Herrn. Er ist's, der meine Füße aus der Schlinge lösen wird. Schau her auf mich und hab mit mir Erbarmen. Ich bin so einsam und so arm. Zu dir erhebe ich meine Seele, o Herr. Mein Gott, auf dich vertraue ich. Drum werd ich nicht erröten. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
Amen.